Ja, alles schon eine gute Vorbereitung für das, was ich sagen will. Gott ist echt am Tun und am Machen. Und wichtig ist einfach, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir ihn reinlassen, dass wir selber wissen, wer wir sind, dass wir die Tiefe haben in unserem Leben, die wir brauchen. Wir haben jetzt letzten Sonntag davon geredet, eben, dass unsere Vision ist, die Gesellschaft zu verändern. Ja, wir haben gesagt, dass wir rausgehen wollen, dass wir Zeugen sein wollen für Gott. Aber weißt du, du wirst nur was verändern, wenn du selber stark bist. Ja? Wenn du selber nicht weißt, was lang geht, weil wenn irgendwas daherkommt, die nächste Krise, und da weißt du nicht mehr wieder, wo es lang geht, dann wirst du nicht verändern. Sondern das Wichtige ist, dass du selber wirklich fest bist, dass du feststehst in Gott und dass sich das durchzieht. Und dann kannst du verändern. Ja? Jesus war, man hat ihn dann genannt, ja, das ist einer, der mit den Zöllnern und mit den Huren rumgeht. Aber weißt du was? Er hat immer die anderen verändert. Und er konnte das tun, weil er der Fels war und weil er hat die anderen beeinflusst und nicht umgekehrt. Und ich denke, das ist so wichtig in unserem Leben, dass sich das durchträgt. Weißt du, dass du nicht sagst, ja, jetzt geht's mir gerade gut, aber wenn ich dann mit meinen Kumpels das fünfte Bier genommen habe, dann quatsch mal halt über was anderes. Gott will diese Beständigkeit und diese Kraft, wo du sagst, ja, ich gehe mit meinen Kumpels und dann trinke ich einfach ein Bier und dann bin ich den ganzen Abend ein Zeugnis für Gott. Ja? Es ist einfach angesagt, diese Beständigkeit, dieses tief gegründet sein in Gott und das dann durchziehen. Ich finde, wir wissen ja alle selber, wo unsere Schwachpunkte sind. Können wir dran schaffen, ja? Bei mir ist immer, ja, ich schaffe schon seit Jahren daran, dass ich bin jetzt nicht so ein Kumpeltyp oder wo überall hingeht und hey, was gibt's und so, das kann ich einfach alles nicht. Und ich bin so am Ringen und so am Beten und gerade in letzter Zeit habe ich wirklich erlebt, dass Gott mir wieder ein Stück mehr Freiheit gegeben hat, dass wenn es drauf ankommt, also ich bin immer noch nicht der Labere, aber wenn ich das Gefühl habe, ich rede jetzt mit jemandem und Gott will was sagen, dann tut's innerlich, macht die Schraube, und dann denkt er, Heiliger Geist, zeig mir. Und dann kommt mir irgendeine schlaue Idee und oftmals gerade nicht was ich jetzt einfach so sagen würde. Und dann sage ich es und dann denke ich mir, oh, habe ich das jetzt gesagt? Aber es kommt dann gut. Und je mehr ich so positive Erfahrungen mache, umso besser kann ich das auch, also umso mehr Mut habe ich. Ja? Also ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der Evangelistentyp, aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht sein, weil Gott benutzt mich so, wie ich bin. Und ich kann jetzt vielleicht nicht viele Leute ansprechen, aber die, wo ich anspreche, dann wird es schon passen. Also, aber ich meine nur, ich schaffe da dran, ja. Ich will mich dort verändern und ich will dort gebraucht werden und will offener sein. Und die Frage ist einfach, ja, immer wieder, die wir uns alle stellen, so wie klar gehen wir unseren Weg? Haben wir so die Sonntagsform und dann die Montagsform und dann die Dienstag- bis Donnerstagform und am Freitag geht es schon wieder in Richtung Wochenendeform? Weißt du? So, am Montag bin ich nicht gut drauf, weil dann muss ich das Wochenende verarbeiten, da habe ich, was weiß ich, bis in die Nacht gefeiert. Aber ich glaube, das ist diese Klarheit, das heißt ja nicht, dass wir nicht mal durchhängen können. Also ja, das, Gott ist gnädig. Aber dass es unser Ziel ist, dass wir doch eine Persönlichkeit entwickeln durch die Gnade Gottes und durch die Kraft von Gott, wo wir einfach durchgetragen sind. Weil schlechte Tage gibt's immer. Nur die Frage, wie schlecht geht's dir dabei? Das ist was anderes. Es kann schlechte Tage geben, wo du sagst, mir ist wohl in dem Herrn. Habt erst neulich dieses Zeugnis wieder gehört von dem, der dieses Lied gesungen hat. Kennt ihr das? Mir ist wohl in dem Herrn. Da, 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 da. Genau, wenn Frieden. Ja, und es hat ein Mann gesungen, der gerade seine Frau und seine Kinder verloren hat und mitten auf hoher See war und das erfahren hat. Und er sagt, mir ist wohl in dem Herrn. Was sagst du, wenn du Frau und Kind verlierst? Weil das ist jemand, also ich denke, das ist schon hohe Schule, ja. Da müssen wir uns nicht gerade uns dran messen, aber man singt so das Lied und manchmal denke ich mir, ja, und dann singt man das Lied und sagt, oh, mir ist wohl in dem Herrn, ist gerade alles so schön, ich sitze auf meiner Terrasse und die Sonnenuntergang und das leere Wein und ein gutes Gespräch, oh, mir ist so wohl in dem Herrn. Aber das ist nicht das. Da ist deiner Seele sowieso wohl. Aber wenn es dir wohl im Herrn ist, es kann dir wohl im Herrn sein, obwohl es außen drumherum stürmt. Und ich denke, das wäre so ein Ziel, wo wir darauf hinschaffen können. Ja? Und ich habe wirklich ich denke, wir müssen wirklich drüber reden, so in dieser Zeit jetzt, gerade, ich weiß nicht, aber gerade so die letzten mehrere Wochen habe ich irgendwie gedacht, es prasselt wirklich eine Flut von furchteinflößenden Informationen auf einen ein. Es hört gar nicht mehr auf. Hier ist ein Anschlag mit so und so viel Tod und hier ist ein Anschlag. Es ist alles ziemlich weit weg und deswegen können wir es immer noch abschütteln. Aber es ist die Realität und es kann auch bei uns in Deutschland kommen. Weißt du, und hier ist ein Sturm und dort ist ein Erdbeben und gar nicht zu reden von was so auch politisch passiert. Ja? Ich bin grundsätzlich der Ansicht, Kanzler soll frei sein von Politik, aber wir dürfen als Christen nicht verpassen, dass wir ein bisschen gucken, wo sind wir eigentlich am Zeiger von der Weltzeituhr. Also ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, da könnt ihr dann in den Wirs drüber diskutieren. Ja? Aber ich kann sehen, dass dieser Austritt von England oder dieses, ich weiß ja nicht, ob sie es jetzt machen oder nicht, das kann ein Anfang von etwas sein, wo im Propheten Daniel verheißen ist, nämlich dass dieser Staatenbund, den es da gibt, dass der auseinanderbröckelt. Und dann muss ich sagen, dann sind wir aber schon knapp vor 12. Und ich habe jetzt mehrere Berichte gelesen über diese Firma, die diesen Chip entwickelt hat. Und die das forcieren und die Werbung machen, dass du eben diesen Chip eingepflanzt kriegst. Und da haben sie natürlich lauter gute Gründe. Ja? In Deutschland, also jetzt nicht, also in Amerika sowieso. Ich habe was gelesen, wo jemand in Amerika, jemand hat es mir erzählt, wo in Amerika jemand Aufenthalt verlängern wollte und dann haben sie gesagt, die Person kriegt das, wenn sie sich chippen lässt. Also dann muss ich in dem Fall gehen. Und eben in Deutschland wird es forciert und ich habe rein zufällig, manchmal passieren das so, diese Zufallsachen, in eine Sendung reingeguckt, wo sie von der Messe in Berlin gezeigt haben, wo dann Stand von denen war und wo sie die Leute angehört haben, wir machen es gerade hier und gerade jetzt haben sie einen gezeigt, ja, ich mache das und haben gerade den Chip, ist alles kein Problem und so. In meiner Bibel steht, dass wir das nicht tun sollen. Ja? Aber es wird eine Zeit kommen, wo wir uns richtig entscheiden müssen. Wenn wir zu Gott gehören wollen, müssen wir klar sein und lieber jetzt. Auch die Rede vom bargeldlosen Zahlungsverkehr, das passt alles in ein Ding rein. Ah ja, dann hast du den Chip, es ist so praktisch. Hey, der Chip, das ist so gut, weil ich meine, dann haben wir all das Problem nicht mehr, dass Ausländer sich dreimal anmelden können oder dass irgendwie dein Konto geklaut wird und dann zählen sie all die guten Sachen auf. Aber dass es die totale Kontrolle und die totale Herrschaft übers Leben gibt, wo du überhaupt kein Individuum mehr sein kannst. Warum wollen sie das Zahl mit dem Geld, das einstellen mit dem Bargeld? Damit sie wissen, wo du dein Geld ausgibst. Damit sie dich kontrollieren können, wo du bist, wann du bist, wann du wo bist. Das steuert alles zu auf eine Weltherrschaft. Und ich will heute Morgen keine Panik machen. So, aber ich denke doch, wir sollten die Augen aufhalten als Christen. Und eben jetzt uns nicht fürchten, weil das wäre jetzt die falsche die falsche Option, aber einfach nur zum rausfinden, wo stehen wir? Ja, ich sage das heute Morgen nicht, um Panik machen, aber dass wir uns überlegen, wo stehen wir? Und wenn wir knapp ja, an der Endzeit dran schrammen, wie auch immer, das kann auch noch dauern, aber man sieht schon, dass manche Dinge sich rasant entwickeln, dass wir dann uns selber prüfen, will ich meinen klaren Weg gehen oder nicht? Ja, und ich denke, die Entscheidung soll man jetzt treffen. In Römer 12, Vers 2 lesen wir, und da heißt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, und seid nicht gleichförmig der Welt. Das heißt, die Welt, die will uns in die Form reinpressen. Die will uns beeinflussen und dass alle nur noch diesen gleichen Strom laufen. Ja? Dass du kein Individuum mehr sein kannst. Sie redet zwar immer von Gleichheit und alle sind gleich und alle sind gleich, aber dabei ist es eben gar nicht gleich. Wenn du nämlich anders bist wie alle Gleichen, dann hast du das Problem. Ja? Ja, dann ist die Toleranz ganz schnell weg. Wenn du sagst, du, ich bin für eine Ehe von Mann und Frau, dann bist du schon ganz schnell, du hast nur deine Meinung gesagt. Und plötzlich wirst du in eine Ecke getrieben von nicht gerecht oder nicht tolerant oder nicht, ja, altmodisch, genau, ja. Also ich denke eben, dass wir uns, und das Wort Gottes ermahnt uns hier, dass wir eben nicht gleichförmig werden von der Welt. Und je länger, je mehr, es wird immer wichtiger, dass wir wissen, was sagt denn Gott zu diesen Dingen? Was sagt Gott? Und einfach diese Herausforderung, dass wir wirklich in ihm gegründet sind, dass wir im Wort Gottes gegründet sind, dass er unsere Zuversicht und unsere Hoffnung ist. Ja, wir können jetzt schon darauf vertrauen, auf unser Gehalt und auf alles, was wir haben, solange alles läuft. Ja, aber Gott will, dass wir uns darüber freuen, aber dass er doch er unsere Quelle ist und er unsere Zuversicht ist und nicht dein Gehaltszettel. Und je besser der Grund ist, eben so stabiler das Haus. Ja, das hat man festgestellt schon lang. Im Matthäus 7 nimmt Jesus das als Gleichnis. Lesen wir jetzt mal Matthäus 7, Vers 24. Und da sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Also was sehen wir hier, was Jesus sagt? Also erstens einmal geht es darum, jeder, der mein Wort hört und es tut. Also das Gegründetsein, das ist nicht von dem, was du da oben weißt. Ja, wir leben nicht von dem, was wir da oben wissen, sondern von dem, was runter sagt in unser Herz. Also man nennt das Offenbarung. Ja. Man lebt nicht von der Erkenntnis, es muss runtersacken. Und wenn es im Herz ist, dann kommt dieses Gegründetsein. Und mit dem kannst du dann auch laufen. Und das passiert, wenn du sein Wort hörst und tust. Ja. Und das Zweite, was wir aus diesem Text sehen können, ist, dass über beide Häuser der Sturm kommt. Ja, es ist nicht richtig, wenn wir behaupten, wir kommen durch alles durch ohne Kratzer. Das müssen wir uns gar nicht einbilden, das haben wir auch bis jetzt so nicht erlebt. Ich kenne keinen hier drin, der sagt, ja, bin immer durchs Leben spaziert und mir ist noch nie was Schlechtes passiert. Gibt's ja gar nicht. Ja, also ist bei mir vorher nicht gewesen, bevor ich Jesus gekannt habe, aber auch seit ich Jesus kenne, ist es nicht so gewesen. Nur der Unterschied war, dass seit ich Jesus kenne, hatte ich jemanden, der mich an der Hand nimmt und mich durchführt. Ja? Am Ende ist es so, dass dieses Haus, wo auf dem Felsen gegründet ist, das bleibt stehen. Und was ist der Fels? Es ist ein Bild für Stabilität und für Jesus und sein Wort. Leute, ich glaube einfach, das ist mir jetzt schon die ganzen Wochen immer wieder so stark im Sinn, dass dieses Unveränderliche, dieses Feste, wo man draufsteht, ja, dass es eigentlich nur eine Sache gibt, wo wirklich fest und stabil ist und sich niemals verändern wird, das ist das Wort Gottes und sein Wille. Alles andere ist variabel. Ja, es kann ganz schnell aus sein. Aber was stabil bleibt, ist Jesus und ist sein Wort. Und wenn der Sturm kommt, wenn die Bedrängnis kommt, ja, ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ja, da war ich sauer auf Gott. Das ist jetzt nicht so schlimm, da kannst du Buße tun. Es passiert uns vielleicht schon mal. Aber eigentlich, denke ich, ist es ein Beweis, dass letztlich dieses Vertrauen fehlt. Weil erstens hat es wahrscheinlich Gott gar nicht verbockt. Ja, muss also auch nicht sauer sein auf Gott, sondern eher sauer auf den Widersacher oder auf dich selber, je nachdem, wer es verbockt hat. Ja, du kannst entweder das projizieren und sauer sein oder du kannst sagen, ich gehe da durch und am Ende bin ich stärker wie am Anfang. Dann habe ich mich gestärkt, dann in dem Herrn. Dann ist mir wohl in dem Herrn, weil ich weiß, er hat mich an der Hand genommen und er hat mich durchgeführt. Psalm 23, wenn ich im finstern Tal gehe, ja, dann ist er bei mir. Sein Stecken und Stab, sie trösten mich. Ja, und vielleicht haben wir ein falsches Gottesbild, wenn wir immer noch denken, dass Gott uns prügelt oder so. Dann haben wir ein falsches Gottesbild. Und wenn wir ein falsches Gottesbild haben, dann sind wir auch sauer auf Gott. Aber wenn wir sehen, er ist es ja gar nicht, dann können wir sagen, hey, das ist der Feind, aber Gott ist für mich, er ist immer für mich. Was sagt der Paulus? Weder Hohes noch Tiefes, weder Fürstentum noch Gewalten noch irgendwas kann mich scheiden von der Liebe Christi. Gott ist immer da, er liebt dich immer, er verändert sich nicht. Nur die Dinge um uns herum verändern sich. Und es ist so wichtig, dass wir Wurzeln schlagen in dieser Zeit. Ja? Ich hab mich auch daran erinnert, dass man das sehen kann, wenn zum Beispiel Sturm kommt oder so. Dann sieht man, dass oft, wenn der Sturm mitten durch den Wald geht, dass Riesenbäume, die stehen mitten im Wald, die haut es um wie die Zündhölzer. Weißt du warum? Die haben nie Wind abgekriegt. Die, wo am Rand stehen, die bleiben stehen, weil die haben immer wieder mal Wind mitgekriegt. Und währenddem haben sie ihre Wurzeln tiefer geschlagen und sind biegsam geblieben. Und die überleben das Ganze. So, auch ein schönes Bild für uns, dass wir uns... Ich möchte so gern, dass wir an so einen Punkt kommen, wo uns das nicht mehr so juckt, wenn der Sturm kommt. Redet ihr für mich auch, ne? Also nicht nur für euch. Aber einfach, dass man nicht so, wieso jetzt? Ja, jetzt ist wieder das passiert. Dass man nicht immer so aus den Pantänen fallen, sondern dass man sagen, hey, das ist der Lauf der Welt und das ist einfach so, dass Dinge daherkommen. Die Frage ist nur, wie gehe ich durch? Da muss ich nicht entsetzt sein und klagen und jammern und 14 Tage lang fragen, warum. Du kannst ja schon fragen, warum, aber einfach in der richtigen Haltung und dann wirst du eine Antwort kriegen, dann kannst du weiterlaufen. Ja? Und nicht straucheln und so. Das ist nämlich, was der Feind will. Warum bringt er denn Widerstand? Warum bringt der Feind Widerstand? Nicht, weil du Jakob Schönheit Superman heißt. Sondern weil du an Jesus glaubst und weil du für ihn eine potenzielle Gefahr bist, wegen dem, was du für Gott und für sein Reich tust. Alles andere ist ihm doch wurscht. Der Feind ist nicht Gott. Dem Feind bist du so total wurscht. Nur wenn du anfängst und auf einmal für einen Kollegen betest. Ja, das geht ja schon geil, ja, da muss man irgendwas machen, irgendeinen Widerstand, dann lässt das nachher schon bleiben. Das ist die Taktik vom Feind. Und die Frage ist, lassen wir uns aufhalten oder sagen wir gerade recht? Gerade leid? Gehen wir weiter. Ich sage ihm, und der Feind hat eine Liste und der kennt deine Adresse und der kennt dein Haus. Und meins auch. Also da muss ich mich jetzt gar nicht wundern. Aber Gott kennt auch meine Adresse und mein Haus und mein Herz. Das ist der Unterschied. Ja, und er passt immer noch auf mich auf. Es steht in der Bibel, dass Gott nicht erlaubt, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Ist eine Zusage von Gott. Und auch wenn wir manchmal denken, jetzt kann ich es gar nicht mehr verkraften, jetzt kann ich es gar nicht mehr aushalten. Aber Gott hat das, da kann ich auch an diese Verheißung klammern und sagen, Herr, wenn du das zugelassen hast, dann gibt es auch einen Weg, dass ich das ertragen kann, dass ich da durch kann. Ja, und zwar mit erhobenem Haupt. Mit erhobenem Haupt. Eben, wir haben gesagt, so Endzeit-Szenario, da gibt es eben zwei verschiedene Seiten, nämlich das eine ist die Erschütterung und das andere ist die Herrlichkeit. Wir lesen zwei Bibelstellen, das eine ist im Haggai, Prophet Haggai, Kapitel 2, Vers 6 bis 9. Haggai, H-A-2-G-A-I, der drittletzte Prophet, den weiß ich gerade noch so, manche, die wo so dazwischen drin sind, da tue ich mich als schwer, wie die der Reihe nachkommen. Wer hat eigentlich eine Bibel noch dabei heutzutage? Oder? Ja, doch ein paar Leute. Gut. Wir sind gerade, digital ist auch gut. Wir sind ja gerade, ich mache ja gerade den Bibel, den Grundlagenkurs und da haben wir immer Spaß, weil wer als erstes die Bibelstelle findet, sonst sind wir gerade dabei. So für manche, die relativ neu sind, so Matthäus, Markus, Lukas, Johann, was so nacheinander kommt. Ja, ist ganz gut, wenn man das ein bisschen weiß. Oder du hast ein Register. Da geht's auch. Also wir lesen im Haggai 2 und ab Vers 6 bis 9. Und da steht, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Übrigens, ich will sagen, das war mindestens 400 vor Christus. Ja, mit der wenigen Zeit meine ich jetzt nur so, ne? Dass Gott die Zeit anders sieht. Also noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Oder steht es hier auch drin? Ja, genau. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. In diesem Fall ist es Gott, der erschüttert. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und das sehen wir auch, wie alles erschüttert. So Sachen, wo man immer gedacht hat, das ist stabil, das ist alles nicht mehr stabil. Und die Kostbarkeit der Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Ich will mal schauen, was da steht. Und die Kostbarkeiten, ja, da müssen wir nachher drüber reden, weil das eigentlich die Einzahl hingehört hier. Die Kostbarkeit der Nation wird kommen, müsste eigentlich heißen. Und dann heißt es im Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Ist auch tröstlich, oder? Das Seins, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des Früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. An diesem Ort will ich Frieden geben, nachdem er vorher sagt, dass alles erschüttert wird. Und bevor wir darüber reden, lesen wir noch Hebräer 12. Das ist die Parallelstelle im Neuen Testament. Vers 26 bis 29. Hebräer 12. Und dann heißt, dessen Stimme, also die Stimme von Gott, erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Und das noch einmal bedeutet die Verwandlung der Dinge an die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Also, was sagt uns das Ganze? Da wird es eine Erschütterung geben, aber es gibt auch unerschütterliche Dinge. Und das Unerschütterliche ist alles, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Und das, was erschütterbar ist, ist alles, was mit der Welt zusammenhängt. Und was bleibt, ist seine Herrschaft, sein Wort, sein Wille. Wenn er erschüttert, dann weiß er, was er tut und wie er es tut, wenn Gott es macht. Ja, und wir haben es nicht gern, wir wollen nicht gern Erschütterungen haben. Aber Aber ich denke, das ist auch nicht da, um uns Angst zu machen, sondern um uns die Augen zu öffnen, dass wenn wir drinnen sind, dass wir nicht daran verzagen, dass wir nicht sagen, was ist denn jetzt los und stimmt alles nicht, was ich weiß und so, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, es wird erschüttert werden, und zwar alles, was erschütterbar ist. Aber in diesem Ganzen sagt Gott, das Sein ist das Silber und das Gold. Es gehört immer noch ihm. Und Sein ist die Herrschaft. Und er verspricht, dass es eine größere Herrlichkeit geben wird. Und ich denke, auf das sollten wir uns konzentrieren. Auf die Herrlichkeit, die wir sehen wollen. Es ist so ähnlich wie jetzt bei unserem Gebäude. Ja, ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, dass die Banken alle böse sind und dass wir jetzt alle kein Geld haben und dass überhaupt nichts funktioniert und dass wir geglaubt haben und das sehen wir immer noch nicht. Oder ich kann mich darauf konzentrieren, was Gott gesagt hat. Und dann bin ich aufgestellt und dann denke ich, dass es einen Weg raus gibt. Und so ist es auch in jeder Situation, die dich trifft und wo dich erwischt, dass du, wenn du sagst, ja, ich erlebe jetzt die Erschütterung, ich erlebe jetzt das Negative, und dann hebe ich meinen Kopf und sage, wo ist die Verheißung? So sollte man leben jetzt in dieser Zeit, dass wir unser Haupt erheben und sagen, wo ist die Verheißung? Ja, und die Verheißung ist, dass erstens in deinem täglichen Leben, dass dort, wo du überwunden bist, kann Gott dich gebrauchen. Ja, wenn du dort, wo du überwunden hast, wo du durch Sachen durch bist und überwunden hast und jetzt im Sieg lebst, dann kannst du andere mitnehmen und sagen, hey, ich hab's erlebt, glaub mir, es gibt einen Weg hier raus. Ja, und kannst diese Zuversicht verbreiten. Und weil du überwunden hast, hast du auch Autorität auf diesem Gebiet. Guck dir mal die Lebensläufe an von Leuten, die im Heilungsdienst sind, die ganz starke Heilungen erleben. Fast alle waren schon mal todkrank oder haben immer noch irgendwas oder kämpfen mit irgendwas rum. Und dann denken wir, ja, das sind die Tollen, die haben nie ein Problem und müssen trotzdem andauernd kämpfen. Aber die haben einen Sieg errungen und das gibt Autorität. Ja, erinnert euch, wir haben es mal von der Krone gehabt, oder? So, du bist auf dem Tiefpunkt, ja, und dann überwindest du und erlebst die Herrlichkeit und das Wunder und dann bist du da oben. Und dann kommt die nächste Situation, dann bist du wieder da unten und da überwindest du wieder. Und das sind deine Zacken in deiner Krone. Das gibt Autorität. Und denkt, wir haben eine Weile, hier in der Gemeinde so einen Spruch gehabt, das ist ein bisschen abgeebbt, so immer wenn irgendwas war, hey, ich hole mir den nächsten Zacken. Nicht, ich habe jetzt ein Problem und gehe gerade unter, sondern hey, ich hole den nächsten Zacken. Ja, kannst du auch so sehen. Also, wie ist es mit der kommenden Herrlichkeit? Erstens, eben habe ich gelernt, dass es heißt nicht die Kostbarkeit ten, sondern die Kostbarkeit, und das ist nämlich Jesus, die Herrlichkeit von Jesus und die Gegenwart von Jesus wird kommen und wird das Haus mit Herrlichkeit füllen. Das könnte man auch falsch verstehen mit der Kostbarkeit, sondern Jesus und also Gott, Heiliger Geist, Jesus wird kommen und das Haus mit Herrlichkeit erfüllen, und zwar das zweite Haus. Wir müssen sehen, wie fange ich jetzt an? Ich fange beim Alten Testament an, weil hier ist ja auch vom Haus die Rede, dass die Herrlichkeit des zweiten Hauses größer sein wird als die des ersten Hauses und bezieht sich auf die Tempel, die gebaut worden sind. Und zwar das erste Haus war der Tempel vom Salomo, und der war ja weithin bekannt als der schönste und herrlichste, den es überhaupt gab, ja. Und Gott sagte, Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten Hauses. Das ist die Verheißung. Was ist passiert? Der Tempel ist ja dann zerstört worden und dann ist er da, Zeit von Esra, Nehemia, ist der Tempel wieder hergestellt worden. Und dann kannst du in der Bibel lesen, als sie die Einweihung gefeiert haben, haben die Jungen gejubelt und die Alten haben geweint, weil das waren diejenigen, die sich noch an die Schönheit vom ersten Tempel erinnern konnten. Die gesagt haben, der erste Tempel war viel schöner. Also das kann nicht gemeint sein. Und dann gab es noch einen Tempel vom Herodes, aber der war auch nicht so schön wie der Tempel vom Salomo. Also es kann hier nicht gemeint sein mit dem zweiten Haus. Ich persönlich denke, dass es zwei Auslegungen gibt, was der zweite Tempel und dieser herrliche Tempel sein könnte. Nämlich das erste ist Der Tempel im Himmel, der in Hesekiel beschrieben wird, der wird auf jeden Fall herrlicher sein, viel herrlicher als das erste Haus. Aber ich denke, wir können es auch beziehen auf den lebendigen Tempel vom Neuen Testament, weil wir brauchen jetzt keine Tempel mehr, weil wir sind der Tempel. Ja? Und ich glaube, die andere Seite von der Auslegung ist, dass der Tempel des Herrn, nämlich seine Gemeinde, sein Haus, herrlicher sein wird als der erste. Weißt du, was es bedeutet? Das bedeutet aber sowas von Erweckung. Ja, wie war der erste Tempel? Was war an Pfingsten? Pfingsten sind 3000 Leute an einem Tag zu Jesus gekommen und in der Gemeinde hinzugefügt worden. Und Pfingsten war das Fest der Erstlingsfrüchte. Ja, was ist dann die Ernte? Wenn die Erstlingsfrüchte 3000 sind. Also ich denke einfach, wir müssen über diese Dinge reden, damit wir nicht versumpfen in unserer Enttäuschung. Weißt du, mir geht es ja oft so, da habe ich gebetet und habe gemacht und habe getan und habe mich um Leute gekümmert und habe von Jesus erzählt. Und dann geht es zu irgendeinem komischen Esoteriker. Ach, das war so toll. Boah, und dann könnte ich keine Kategorie kriegen. Und wenn mir das mehrmals hintereinander passiert, dann denke ich mir, aber ich glaube, es wird sich ändern. Es wird sich ändern, es wird besser werden, weil in anderen Ländern sieht man das schon. Ja, ist einfach bei uns in Deutschland ein bisschen harzig, aber auch in unserem Deutschland hat es Bereiche, wo es wirklich nach Erweckung riecht. Ja, wo richtig Sachen passieren. Und Leute, lasst uns das erwarten, dass die Herrlichkeit des zweiten Hauses größer ist als der Anfang. Lasst uns erwarten, dass nicht alles im Bach runtergeht. Wenn die Welt im Bach runtergeht, dann erheben wir unsere Häupter und sagen, wo ist die Verheißung? Ich will die Verheißung sehen. Ich will sehen, wie Scharen von Menschen zu Gott kommen, weil Gott auch diese Not benutzen wird. Wie oft hat man mit Leuten geredet, die sagen, ja, in Bayern habe ich das oft so erlebt, so, ja, hab schon mal Kirche. Ja, geh schon in meine Kirche am Sonntag. Und das reicht dann. Und dann muss ich nichts mehr sagen, weil das reicht. Also, weiß nicht, ob es hier auch so ist, aber oftmals sind die Leute so, außer wenn sie gerade wirklich eine Not haben, man hat ja alles. Man hat zu essen, man hat eine Arbeit, man hat Kleider, man muss nicht jeden Tag für alles beten. Aber Gott wird es benutzen. Das ist nicht, dass wir die Not wollen. Also ich will keine Not. Aber wenn es dem so ist, dann können wir beten, dass auch da drin Gott mit zum Besten wirkt, dass die Leute aufhorchen und sich ausstrecken nach Gott und fragen und denken, da gibt es doch noch eine höhere Macht. Und dann können wir diejenigen sein, die nicht sich in die Welt reinpressen lassen, sondern, hey, das gibt einen Ausweg. Es gibt eine Rettung, es gibt eine Erlösung. Und verheißen ist auch im Epheserbrief, spricht Gott von der herrlichen Gemeinde, die ohne Flecken und ohne Runzeln ist. Kannst du dir das vorstellen? Da brauchen wir richtig viel Glauben. Wenn man Pastor ist, nicht nur. Ja? Weil wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle unsere Runzeln. So, Gott verheißt eine Gemeinde, die so herrlich ist wie eine Braut. Strahlend weiß. Und ich glaube nicht, wir müssen uns nicht einbilden, dass wir die besseren Menschen werden. Aber wir haben ja eine größere Offenbarung von seiner Herrlichkeit haben und von seiner Gnade und von Vergebung. Die Braut ist nicht weiß, weil sie so toll ist. Die Braut Christi ist weiß, weil das Blut Jesu alles weggewaschen hat. Und diese Erkenntnis wird durchsteigen und durchbrechen, noch viel mehr. Und dann sind wir nicht selber die Krecks und die Tollen, weil wir ja so toll sind und ohne Sünde und dann die Nase so hoch oben haben. Im Gegenteil, Satz, wir werden demütig sein und sagen, Herr, deine Gnade ist mir wichtig und jeden Tag neu. Deine Gnade ist so weit, wie der Himmel reicht, vom Osten bis zum Westen und wieder zurück. Und das reicht für mich und für jeden Tag und für alles, was ich erlebe, jeden Tag. Es heißt, dass die Nationen erschüttert werden, ja. Aber eben, es heißt auch, dass und der Herr wird Frieden geben an diesem Ort. Warum? Weil Jesus ist der Friedefürst. Jesus hat nicht nur Frieden, er ist der Friedefürst. Ja, und Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, und wir lesen jetzt noch Heute habe ich es mit den Propheten. Wir lesen jetzt nur noch in Malachi. Und Vers 3 bis Kapitel 3, Vers 23 und 24. Und da heißt: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhnen zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Mir kommt's jetzt hier darauf an, dass bevor dieser Tag des Herrn kommt, wird Gott den Propheten Elia senden. Ja? Aber wir wissen ja, dass der Elia schon längst da war. Ja? Wir wissen, dass der schon längst da war und die Jünger haben zu Jesus, die haben auch geredet. Und dann hat Jesus gesagt, dass dieser Geist des Elia auch im Johannes des Täufers war. Habe ich dir die Bibelstelle angegeben, Matthäus 11? Nee, dann lese ich es einfach. Muss nicht auf. Ich lese es schnell, weil ich finde es ganz spannend, weil wir dann erkennen, dass es nicht nur eine Person ist, es ist ein Geist, ein ganz bestimmter Geist, den man haben kann, der Geist des Elia, der ist nicht an eine bestimmte Person gebunden. Und ich lese jetzt in Matthäus 11, und da heißt ab Vers 11, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geboren ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber ist er im Himmelreich. Und der Kleinste aber im Himmelreich ist größer als er. Warum? Weil der Johannes noch ins Alte Testament gehört, Johannes der Täufer. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Jetzt habe ich gedacht, der Elia war schon da. Der Elia als Person, aber der Geist ist Elia. Und dieser Geist, der wird am Ende auch wieder kommen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag kommt. Manche glauben, dass der wirkliche Prophet Elia auch wieder kommt und mit dem Mose in Jerusalem am Tempel ist. Das ist alles Endzeitding, das müssen wir jetzt nicht behandeln. Ob jetzt der Elia wirklich nochmal kommt, das ist jetzt nicht das Thema. Aber vorher wird der Geist des Elia nochmal kommen. Und ich glaube, dass dieser Geist nicht eine Einzelperson sein wird, wie beim Johannes dem Täufer. Wir sind im Neuen Testament, wir sind alle der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind alle erfüllt von Gottes Geist und wir sind alle fähig, diesen Geist in uns zu entwickeln, diesen Geist des Elia. Was ist der Geist vom Elia? Was hat der Elia getan? Der richtige Elia, der Prophet Elia, hat den König konfrontiert mit seiner Sünde. Ja, und der hat ein klares Leben geführt, der hat eine klare Botschaft gebracht und der hat eine ganze Nation zurück zu Gott gebracht. Auf dem Berg wie heißt der Berg? Karmel, genau, wo er konfrontiert hat und gesagt, ihr seid ein Volk, was auf beiden Seiten hin und her hinkt. Und wer ist jetzt Gott? Heute werden wir feststellen, wer Gott ist. Und hat eine ganze Nation zurück zu Gott gebracht. Das ist der Geist des Elia, der ist so stark und so klar und so unbequem. Und wir müssen uns überlegen, ob wir das wirklich wollen. Das heißt nicht, dass wir alttestamentliche Leute sind und da mit dem Schwert drohen oder so. Nee, also alles in seiner Gnade, in seiner Güte, aber in Klarheit. Und was hat der Johannes der Täufer getan? War draußen in der Wüste und hat gesagt, kommt her und tut Buße. Und der hat auch den König konfrontiert. Der hat ihm nachher den Kopf gekostet, weil er zum Herodes gesagt hat, das Verhältnis mit der Salome, ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist dieser Geist, der konfrontiert, der scheut sich nicht. Und wenn es dich der Kopf kostet. Und hat sich nicht gefürchtet von den ganzen Pharisäern, die auch rausgelaufen sind zu ihm in der Wüste und gesagt, ihr Otternbrut. Ihr Heuchler, kommt und tut Buße. Was machen wir? Wir gehen nicht raus und sagen überall, ihr Heuchler. Aber ich will euch heute sagen, dieser Geist des Elia, der wird uns erfassen in der Endzeit. Ich glaube das. Diese Klarheit, weil uns bleibt ja gar nichts anderes über, weil wir werden so viel Gegenwind kriegen. Entweder schwimmst du mit dem Strom unter der Gegen. Und dann gehst du lieber, wenn du dagegen gehst, mit diesem Geist des Elia. Weil der ist voller Kraft, voller Klarheit, voller Reinheit. Und da warte ich drauf, dass die Gemeinde Jesu aufsteht, dass mir alle klar werden. Ich will jetzt nicht die Gemeinde schlecht machen, aber weißt du, ich finde, jetzt hat sich in den letzten Jahren schon so viel getan. Jetzt merkt man immer mehr, wie dieser Wille da ist nach Reinheit, nach einem heiligen Leben. So, ich kannte jemanden, der war ein Pastor in London und der hat eine kleine Gemeinde gehabt und konnte von der Gemeinde nicht leben und nebenbei noch und sich selbstständig gemacht und hat ein Geschäft gemacht. Da habe ich gesagt, ja, da hast du ja gerade viele Kunden. Da hat er gesagt, weißt du was, ich mache meine ganzen Geschäfte mit Ungläubigen. Die zahlen wenigstens am Schluss. Was ist denn das für ein Zeugnis? Was ist denn das für ein Zeugnis? Und ich glaube nicht, dass das die einzige Situation so ist, wenn man das erlebt hat, so, oh ja, ich habe es jetzt nicht auf dem Herzen oder so. Ja? Den Spruch kann ich gar nicht mehr hören. Ja? Ja, wenn er positiv ist, dann ist schon richtig. Also, ja, da mal mehr auf mir. Also, ja, aber weißt du, wenn. Ja, ihr wisst aber schon, was ich meine, oder? Ja, muss ich jetzt nicht nur erklären. Ich meine, diese, dass man es nicht so. Erst neulich habe ich mit jemandem geredet und so, ja, schön, dass du in der Gemeinde bist und so. Ja, weißt du, ich frage immer der Herr, ob ich am Sonntag in die Kirche gehen soll. Ja, was ist denn das? Und dann sagen die Leute, sie sind vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, was steht denn in meiner Bibel? Da steht, die verlangen die Versammlung nicht verlassen. Und wir brauchen die Geschwister. Und das heißt nicht, dass wir Schnittblumen sind, sondern wir sind gepflanzt im Hause des Herrn und haben Wurzeln. Und da muss man nicht sagen, oh ja, ich frage der Herr. Ich frag mich, wer dann da antwortet. Ja, weil sonst würden sich ja die Personen auch ändern, wenn dann Gott antwortet, also wenn sie dann Gott hören würde. Oh je. Yeah. Gnade, 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 aber die Verheißung stimmt trotzdem. Und Gott wird es machen. Trotz uns. Und mit uns. Trotz uns. Und mit uns. Ja? Und ich glaube einfach, wir werden einen Unterschied machen. Und wenn Leute verzagen werden, wenn Leute Angst kriegen werden, dann können wir hinstellen und sagen, es gibt eine Hoffnung. Es gibt einen Ort, wo Friede ist. Es gibt einen Ort, wo Ruhe ist, wo Stärke ist, wo Vertrauen ist. Hey, weißt du, wie toll das ist? Dann können wir andere aus der Hoffnungslosigkeit und aus Ängsten rausholen und ihnen Kraft und Mut geben. Und ich denke einfach, das sollte auch in der nächsten Zeit einfach wieder unser Gebet sein. Was haben die in der Apostelgeschichte gebetet? Das wollen wir jetzt zum Schluss noch lesen. Letzte Bibelstelle, ich versprich's. Aber ich bin ja nicht alleine schuld. Heute hat es ja vorher auch schon ein bisschen länger gedauert. Alles gut, gell? Apostelgeschichte 4, 29 und 30, wo sie bedrängt waren, wo sie verfolgt waren und dann sind sie aufgestanden und haben gebetet. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet haben, erbebte die Städte. Also tun wir uns doch gegenseitig ermutigen in nächster Zeit, dass das unser Gebet wird. Herr, gib mir Mut zum Zeugnis und tu es begleiten mit Zeichen und Wundern. Gib mir diesen Geist des Elia, diese Klarheit, nicht rumschummeln. Ach, so ein bisschen Sünde, der Rest stimmt ja. So, nee, wollen wir nicht mehr. Mit der Gnade Gottes gute Gefäße für ihn sein. Ja, und in diesem Bewusstsein, dass wir nur die Gefäße sind und der Inhalt ist der Heilige Geist. Ja, du bist die Pizzaschachtel und er ist der Inhalt. So, da müssen wir uns weder klein fühlen noch groß fühlen, sondern nur Gefäße sein, wo sich zur Verfügung stellen. Lass uns einfach aufstehen zusammen und ich bete noch für euch. Für uns, ich brauch's genauso. Halleluja. Ja, ich danke dir als erstes einfach dafür, dass wir dein Wort haben. Dass wir das, dass wir das lesen können und dass es uns immer wieder stark macht. Und ich danke dir auch für diese Verheißung, dass das ist, was sich niemals verändern wird. Dass dein Wort sich nicht verändern wird, dein Wille sich nicht verändern wird und auch nicht der Feind Herrschaft übernehmen kann, sondern Dinge werden genau so laufen, Gott, wie du das willst. Weil du bist der Herr über Himmel und Erde. Und das macht mich so froh, Herr. Das macht mich so sicher und so zuverlässig, Herr. Und ich bete jetzt für mich und für diese Gemeinde und überhaupt für den Leib Christi, Herr, dass wir, ja, Herr, dass wir mutiger werden, dass wir klarer werden. Herr, ich bete um diesen Geist des Elia. Ich bete, Herr, um diese Klarheit und dass wir nicht zu dem gehören, wo erschüttert werden kann, Herr, weil wir zu dir gehören und deswegen unerschütterbar sind. Ja, sondern wenn alles andere, was erschüttert wird, wackelt, Herr, dass wir aufrecht stehen können durch deine Gnade und durch deine Kraft, Herr. Und ich bete, dass wir einfach in nächster Zeit immer mehr erleben werden. Wir wollen sehr diese Verheißung, wie Menschen zu dir kommen, wie Menschen geheilt werden, befreit werden, wiederhergestellt werden. Das ist Evangelium, Herr. Wir haben heute Morgen Zeugnisse gehört. Es ist möglich, aber wir wollen noch viel mehr davon sehen, Herr. Wir geben uns hin, Herr, so wie wir sind, in diesem Bewusstsein, dass wir ohne dich gar nichts sind, und das, aber mit dir alles. Aber mit dir alles. Und durch deine Gnade durchlaufen können, auch durch Schwierigkeiten, Herr. Und ich bete, dass unsere Wurzeln tiefer werden, dass unser Grund fester wird, damit, wenn der Sturm kommt, wir nicht umfallen, sondern dass unser Haus bleibt. Dass unser Haus bleibt. In Jesu Namen. Amen. 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 Ah ja, genau. Sabine hat mir nur gesagt, dran denken, nächsten Sonntag haben wir Heilungsgottesdienst, kannst jemand einladen. Und es ist ein offenes Buffet, gell, dass jeder was mitkriegen kann. So, wünsche euch in diesem Sinne einen gesegneten Sonntag.